32% der Ehen in Deutschland würden sich gerne trennen, aber sie können es nicht aus finanziellen Gründen.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die souverän führen, ihre Stärken noch mehr einbringen und mitgestalten wollen. Anaïs Cosno ist Vorständin eines Immobilienunternehmens, Aufsichtsrätin, eine der stärksten und größten Stimmen der Immobilienbranche, vor allen Dingen die stärkste Frau in dem Bereich. Sie ist auch LinkedIn Top Voice für Immobilien und setzt sich zudem als Gründerin des Happy Immo Clubs leidenschaftlich dafür ein, Frauen darunter zu unterstützen, wirklich mehr auch in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen und das Thema Altersvorsorge ein bisschen anders auf dem Schirm zu haben. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und danke dir vorab mega für deine Zeit. Du bist busy und deswegen großen, großen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns einfach hilfst, das Thema besser zu verstehen und vor allen Dingen auch Einblick in deinen Alltag zu bekommen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr cool. Ja, du bist auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch sehr lange Führungskraft gewesen in der Immobilienbranche. Und ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat, aber gerade so im Kontakt auch mit vielen weiblichen Führungskräften erlebe ich immer wieder, dass da natürlich auch gerade so die Schere weibliche Führungskraft versus männliche Führungskraft oft noch sehr unterschiedlich ist. Wie sind da so vielleicht auch deine Erfahrungen, auch aus deiner Vergangenheit?
Also tatsächlich war ich früher Führungskraft in Immobilienunternehmen, ne? in großen Unternehmen mit vielen Menschen, die da gearbeitet haben. Ich war Niederlassungsleiterin vom größten Hamburger Projektentwickler in Frankfurt. Und da gab es schon Unterschiede, wie Frauen wahrgenommen wurden versus Männer. Also mir wurde mal gesagt, ich soll ein bisschen weiblicher sein, ich soll charmanter sein, ich soll keine Sport-BHs tragen, solche Sachen, ja.
Okay.
Das wurde natürlich Männern nicht gesagt und Männer sollten schon hart sein. Mhm. In meinem jetzigen Job merke ich allerdings, da bin ich Vorstand mit einem Mann zusammen. Wir sind zwei Vorstände, eine Frau, ein Mann. Mhm. Und da merke ich auch Unterschiede, ja. Das ist ein ganz anderes Unternehmen, viel sozialer ausgerichtet, ist eine Genossenschaft auch. Mhm. Und da gibt es trotzdem, gerade meine Kollegen, Mitarbeiter, nehmen uns total anders wahr. Mhm. Ja? Vor allem die Frauen, und das ist das Interessante, die Männer weniger, aber die Frauen sind schon anders, wenn sie Sachen von mir gesagt bekommen, versus wenn sie Sachen von meinem Kollegen gesagt bekommen.
Mhm. Wie welche Unterschiede nimmst du da wahr?
Es ist einfach ein Unterschied. Also Ratschläge von meinem Kollegen werden manchmal eher angenommen und nicht hinterfragt. Und das ist schon ein Thema, was uns auch als Führungsteam auffällt und wo wir uns auch den Spiegel setzen, ne? Und sagen, ja, das ist komisch, aber das liegt nicht an den einzelnen Personen, das liegt am Geschlecht. Ja. Und umgekehrt ist es sicherlich auch so, dass ich bei männlichen Kollegen dann manchmal besser führen kann. Aber es gibt einfach da einen Geschlechtsunterschied und ich glaube, man muss ihn kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wegkriegt, aber man kann, wenn man weiß, wie, also wenn man ihn kennt, ja, wenn man ihn einmal entdeckt hat sozusagen und sich auch eingestanden hat, dann kann man damit ja arbeiten.
Ja, voll gut und die Unterschiede ja auch vor allen Dingen nutzen und darum geht es ja letztendlich am Ende des Tages auch wirklich zu gucken, wie kann ich meine Skills einbringen, unabhängig davon, was du mir jetzt für einen Stempel aufdrückst, ja. Und das ist ja das Spannende, cool. Dann, ja, ich wollte dich eigentlich fragen, was dein schlimmster Ratschlag war, aber den hast du vielleicht schon gesagt, keine Sport-BHs tragen. Wer hat das zu dir gesagt?
Keine Sport-BHs tragen, hat mal jemand, der in einem Unternehmen die Führungsebene erkämpfen wollte. Also der war schon Geschäftsführer immerhin und hat dann versucht, da gab es einfach einen internen Machtkampf und es gab mehrere Geschäftsführer, er hat dann so die Riege des anderen Geschäftsführers versucht klein zu machen und das war dann eben über solche Themen. Genau, und dieser Ratschlag, der ist natürlich total lächerlich, ja, weil jeder von uns, das ist natürlich schon so 7, 8 Jahre her, aber heutzutage Work-Life-Balance ist es ja eher das Gegenteil, ne? Wenn Chefs sehen, dass Mitarbeiter mittags zum Sport gehen und deshalb schon die Sportklamotten drunter tragen, findet man das ja eher gut, ja? Und ich glaube, sowas würde man sich heute gar nicht mehr trauen. Aber damals war das eben so. Der Good Fact, der Typ ist auch nicht mehr da, hat die Flinte ins Korn geworfen, kurz danach, also kurz nach diesem BH-Tipp. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, das verstehe ich. Und es sagt ja auch immer mehr über den aus, der es ausspricht, als über den, der quasi angegriffen wird. Ne? Und das ist ja das Spannende dabei. Ja, Wahnsinn, spannend. Spannend und paradox auf der anderen Seite. Jetzt bist du sehr, sehr, also so wie ich das zumindest wahrnehme, hast du deinen Weg da irgendwo gefunden? Gab es für dich Vorbilder, vielleicht auch weibliche Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
Also, das ist eine gute Frage, werde ich auch immer gefragt. Ich glaube, ich habe eigentlich nie so richtig jemanden nachgeeifert. Also so richtige Vorbilder hatte ich, glaube ich, nicht. Ich weiß, dass ich als Kind die ganze Zeit Bibi Blocksberg gehört habe. Und deswegen war mir, glaube ich, einfach immer klar, dass ich sowieso alles machen kann, was ich will. Und auch so sein kann, wie ich will. Genau, und so ein weibliches Vorbild an sich hatte ich eigentlich nicht.
Ja. Ja, ist immer schwierig zu beantworten. Ich finde es auch immer eine ganz schwierige Frage. Und bei mir kommt dann meist meine Mutter, die irgendwie ein bisschen was vorgelebt hat. Aber so im Beruflichen was ist es bei mir auch echt dünn gewesen. Aber spannend, ja. Jetzt setzt du dich ja auch viel für das Thema finanzielle Unabhängigkeit ein. Wie kam es so ein bisschen dazu? Weil du hast ja, wenn ich das so richtig höre, bist Vorstände, bist Aufsichtsrätin, bist ja auch, glaube ich, hast du mehrere Immobilien, also das hängt wahrscheinlich auch mit dem Immobilienunternehmen zusammen. Jetzt hast du aber gleichzeitig so ein bisschen als eine Leidenschaft, so wie ich es wahrnehme, das Thema Frauen auch dazu motivieren, wirklich auf ihre finanzielle Unabhängigkeit zu achten und den Weg da wirklich konsequent zu gehen. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, der für dich da wichtig war?
Ja, den gab's, und zwar, als ich schwanger geworden bin. Also ich war ziemlich auf dem Karrierepfad. Mhm. Also in meinem Unternehmen war ich eigentlich so immer an den guten Projekten dran und habe da immer die besten Aufgaben gekriegt und so. Und dann, als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat das schlagartig aufgehört und ich habe so ein bisschen die ollen Kamellen zugesteckt bekommen. Und da habe ich mir schon gedacht, dann habe ich auch das Gespräch gesucht, habe auch gesagt, dass ich auch gleich wiederkomme, gar nicht lange Elternzeit machen will und so. Und da habe ich dann gesagt bekommen, du wirst schon sehen, wenn das Kind erstmal da ist, wirst du sowieso ein Jahr Auszeit machen und in Teilzeit wiederkommen und so. Du wirst schon sehen, wie das dann ist. Und das hat mich total wütend gemacht, weil ich genau wusste, auf gar keinen Fall wird das so sein. Und war auch nicht so. Und da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt auf jeden Fall einen Plan B brauche und mich unabhängig machen muss, ja, und dass ich einfach irgendwie was brauche, so eine Absicherung, die mich durch mein Leben trägt, wenn ich kündigen will, ja, und dann habe ich überlegt, was kann ich denn gut, Immobilien habe ich schon vorher gekauft und entwickelt und verkauft, aber eben mit dem Geld anderer Leute. Und dann habe ich angefangen, für mich selber Wohnungen zu kaufen. Also ich bin dann wirklich mit kleinem Baby in der Elternzeit, im Mutterschutz rumgegangen durch Frankfurt, Offenbach. Ich habe damals im Rhein-Main-Gebiet gewohnt und bin auf Wohnungssuche gegangen. Und das kann ich auch wirklich nur jeder werdenden Mutter oder auch jeder Frau ohne Kinder empfehlen, ja, sich ein Standbein aufzubauen, mit dem ihr über eine gewisse Zeit, paar Monate, einfach über die oder mit dem ihr entweder für jetzt kurzfristig für euch vorsorgen könnt, ja, oder mit dem ihr in 20, 30, 40 Jahren früher in Rente gehen könnt oder was auch immer, oder euch von eurem Mann trennen könnt, von eurer Partnerin trennen könnt, wie auch immer. Ich glaube, das ist total wichtig, um nicht in abhängigen Beziehungen stecken zu bleiben, denn das wollen wir alle nicht. Und was eben für Ehen gilt, ne? Ich habe irgendwo mal gelesen, 32% der Ehen in Deutschland würden sich gerne trennen, aber sie können es nicht aus finanziellen Gründen. Also das ist schrecklich.
Furchtbar.
Aber es ist eben auch schrecklich, das Gleiche im Job zu haben. Ja? Ja. Es gibt so viele Mitarbeiter, die haben überhaupt keinen Bock auf ihren Job, auf ihre Chefs, auf ihre Chefin, auf das, was sie da machen. Aber sie müssen es einfach machen, um die Wohnung, also um ihr Leben zu bezahlen. Ja? Und in diese Situation wollte ich nicht kommen. Genau. Und so bin ich auf das Thema Wohnungskauf gekommen. Da habe ich gemerkt, es gibt wahnsinnig wenige Frauen, die Wohnungen kaufen. Also es gibt jetzt zum Glück immer mehr. Aber als ich Wohnungen gesucht habe, waren da echt immer nur Typen mit mir. Das war so ab 2014, 15, ist jetzt aber auch immer noch so, ne? Ja. Das ist immer noch eine ziemlich männliche Branche. Und Käuferinnen werden auch jetzt oft noch nicht so ernst genommen. Was aber nicht unbedingt schlimm ist, also ärgert mich natürlich vom Prinzip her, aber unterschätzt zu sein ist ja manchmal auch eine ganz gute Sache.
Total, total, das kann ich total unterschreiben. Wir haben auch eine Immobilie und ich war immer die Bauherrin, die wurde nicht angesprochen. Es wurde immer mit meinem Mann gesprochen, obwohl wir...
War das so bei dir, ja?
Ja, das war so. Und obwohl ich die Verhandlungen geführt habe und alles, er war immer der Gute und ich wurde gemieden. Es war...
Wie verrückt, das erzählen alle. Ich habe auch, ich höre auch immer den Podcast von der Barbara Schöneberger. Und die hat auch in irgendeiner Folge genau das erzählt, ja, dass als sie ihr Haus gebaut haben oder ausgebaut oder irgendwas, sie hat das alles gemacht, sie hat alles ausgesucht und sie ist immer, naja, heute Abend bespreche ich das mit ihrem Mann. Und sie so, nee, ich bin hier die entscheidet. Ja, wir besprechen das dann mit ihrem Mann. So, hä? Ja. Total unglaublich.
Ja, also ich hatte es auf jeden Fall auch. Ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, aber auf jeden Fall genau die gleiche Geschichte. Und es fühlte sich ehrlicherweise nicht cool an, weil man das Gefühl hatte, man hat sich jetzt schon eingelesen, man hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, man versucht so ein bisschen die Sprache auch irgendwie so anzupassen und man wird trotzdem nicht ernst genommen. Fühlte sich so ein bisschen uncool an, aber spannend, ja. Sehr schade.
Und du sagst es auch, ne? Die Sprache anpassen, das ist ja auch schon was, wo du dann versuchst, dich zu verstellen. Und das finde ich eben auch schwierig, ja, dass du sogar versuchst, das Spiel mitzuspielen und trotzdem wirst du nicht ernst genommen. Ja. Also mein Ziel ist es nämlich wirklich, dass wir die Welt dahingehend verändern, dass wir uns da gar nicht verstellen müssen. Ja. Und vielleicht auch Handwerker dann sich ein bisschen an unsere Sprache annähern oder eben in ihrer Sprache bleiben wie in unserer, aber dass wir trotzdem ernst genommen werden. Also ich finde es schwierig, auch diese Ratschläge. Ich habe mal so Führungscoachings gemacht und da gab es so eine Trainerin, die so ein bisschen die Hierarchien erklärt und wie man auch in Meetings, wie sich am Anfang so die Hierarchie in Meetings zusammenwürfelt und so. Und das finde ich interessant, das zu kennen, aber ich finde es schwierig, das umzusetzen, weil wenn man da keinen Bock drauf hat, auf dieses Fußballgerede oder was auch immer, dann ist das, also ich glaube, man muss einfach die Spielregeln ändern, ja. Wir müssen uns nicht an die Spielregeln anpassen, sondern die Spielregeln müssen weiblicher werden und das ist eher so mein Herzenswunsch.
Ja. Oh, sehe ich genauso und ich glaube, ist gut, das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich damals zu stark angepasst habe. Das kann tatsächlich sein. Ich habe so ein bisschen die Fachsprache versucht und sehe es genauso wie du. Wir müssen nicht die gleichen Spielkarten bekommen, um das Spiel mitzuspielen, sondern wie du sagst, die Spielregeln müssen sich ändern, damit sie auch zu uns passen und aufgestellt sind. Ja, danke für das Statement. Sehr, sehr cool. Ich finde es total wichtig, auch diese zwei Sachen schon mal. Ne? Einmal zum einen nicht in der Abhängigkeit zu sein von der Partnerschaft, wie auch immer sie aussieht, ja. Und zum anderen natürlich aber auch nicht in der Abhängigkeit zu gehen, wo ich mir denke, ja, ich bleibe jetzt hier, weil hier kriege ich ja mein sicheres Gehalt, bis ich jetzt gewechselt habe, wer weiß, dann ist Probezeit, wie ist es dann und so weiter. Ja? Also aus diesem Aspekt wirklich immer konsequent auch für sich frühzeitig das Thema finanzielle Unabhängigkeit im Kopf zu haben. Und jetzt ist es so, dass da kennst du die Zahlen tatsächlich noch besser, dass viele da tatsächlich in die Falle tappen und ne, nicht eben beim ersten Kind gleich parallel vielleicht nach einer Immobilie für sich gucken, die sie vielleicht als Kapitalanlage sich anschaffen, sondern ne, irgendwann wieder was Gemeinsames eher, dann ist es über einen Ehevertrag irgendwie drin, dann verdient man weniger und was weiß ich alles. Ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall so frühzeitig wie möglich, sich schon mal umzugucken, wenn ich es richtig verstehe, ne, egal ob Kind oder nicht, aber frühzeitig, sobald ich vielleicht was verdiene?
Genau. Also mein Tipp ist, vielleicht sogar schon, bevor du was verdienst, dich mit Immobilien auseinanderzusetzen und zu sparen. Ja? Also ich habe neulich auf einem Instagram-Video, ich habe ein Instagram-Video von jemand anderem kommentiert, in dem es hieß, ja, wenn du mit 18 oder mit 20, weiß ich nicht mehr, anfängst, jeden Monat 500 Euro beiseite zu legen, hast du nach 6 Jahren 30.000 Euro gespart. Irgendwie sowas war das. Und da gab es viele Kommentare, ja, wer kann mit 20 500 Euro zur Seite legen? Und das stimmt, klar. Aber es geht darum, den Wunsch zu erwecken, dass man das sparen will. Und wenn man jeden Monat nur 50 Euro zusammenspart, hat man auch 600 Euro im Monat, also nach einem Jahr. Ja. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht, hat man 6.000 Euro und irgendwann hat man 12.000 Euro und kann damit eine erste Wohnung kaufen. Ja. Das hört sich jetzt noch nicht so wahnsinnig schnell an, aber ich glaube, wenn man 18 ist, 19, 20 und man schafft es, vielleicht eben dann doch 100 Euro jeden Monat zur Seite zu legen und vielleicht dann den Semesterferienjob dann auch nochmal zu nutzen und nochmal 1.000 Euro pro Ferien reinzulegen in den Topf, dann schafft man das schon bis zum Ende des Studiums, sich sich 10.000 Euro oder 8.000 Euro sowas in der Art zusammenzusparen. Und damit kann man starten. Also bei uns im Happy Immo Club haben Frauen tatsächlich mit 6.000, 7.000, 8.000 Euro eine Wohnung gekauft. Das ist natürlich das ist schwierig, ja. Also man muss dann schon hart sein und muss ein ganz hartes Suchprofil, man muss die Suche ganz stark eingrenzen und sich nicht die Wohnungen angucken, die man sich nicht leisten kann. Und man muss dann einstellen, man sucht für 60.000 Euro und wahrscheinlich ist man am Anfang total frustriert, weil nichts reinkommt, aber irgendwann kommt was rein, ja. Oder man sucht vielleicht für 75.000 Euro und verhandelt dann gut runter. Also das ist alles möglich. Genau.
Ja, cool. Ja, cool. Ich kann das total, also ich unterstreiche das total, weil ich je früher, umso besser, also am besten sich da wirklich selber auf die Beine stellen, so gut es geht und so schnell wie möglich. Jetzt lass uns mal so ein bisschen so das Thema Altersarmut, weil auch wenn das immer so ein Tabuthema und so ein bisschen auch weiter weggeschoben wird, du kennst die Zahlen, glaube ich, ganz gut. Wie sieht so um die klassische Frau aktuell bestellt aus?
Also man schätzt, dass jede fünfte Frau im Alter von 65 von Altersarmut bedroht sein wird. Mhm. Und das ist ja schon ziemlich viel, ja, jede fünfte. Total schrecklich, also grausam. Und wenn man eine Wohnung kauft, ja, dann wir Deutschen, wir zahlen eine Wohnung im Schnitt in 26 Jahren ab. So, jetzt kann man zurückrechnen, ja, 65 minus 26. Das heißt, mit 39 müsste man sich eigentlich eine Wohnung kaufen. Und damit man dann mit 65 in dieser Wohnung mietfrei wohnen kann oder, was auch total gut ist, man kauft eine Wohnung und vermietet diese und diese Miete zahlt einem dann die eigene Miete. Ne? So ist das. Also ich bin gar kein Fan vom Eigenheim, vor allem nicht bei den jetzigen Zinsen. Mhm. Du hast vorhin erzählt, du hast gebaut. Also wenn die Zinsen niedrig sind, dann ist das super. Da muss man auf den Einkaufspreis aufpassen, ja, weil ganz oft, das sehen wir jetzt gerade am Immobilienmarkt, dass viele Menschen ihre Immobilien quasi abgeben müssen und die total billig, also billig nicht, aber, aber unterwert oder deutlich günstiger genau verkaufen müssen, weil früher, als das Geld nichts gekostet hat, vor 3-4 Jahren, ja, da gab es das Geld ja wirklich fast für null Zinsen, ja, unter 1% hat man gezahlt für einen Kredit und da war man auch bereit, jeden Kaufpreis zu bezahlen und jetzt schlägt das zurück. Ja, jetzt, wenn man jetzt refinanzieren muss, hat man eben Zinsen von 3 oder 4% und da wird es auf einmal teuer und man merkt, ui, man hat ja viel zu teuer gekauft, die Wohnung kann man sich gar nicht mehr leisten. So, genau. Ja. Und deswegen denke ich, dass jetzt gerade kein guter Zeit ist fürs Eigenheim, aber es ist ein super Zeitpunkt, um Mieter zu sein, Mieterin zu sein, weil Mieten ganz krass geschützt werden. Mhm. Gerade ich bin in Berlin. In Berlin ist es wirklich also in Berlin ist es wirklich schwierig, über Mietspiegel zu vermieten als Vermieterin, sage ich mal so. Und da ist es ehrlich gesagt total gut, wenn man mietet und man kauft aber 1 oder 2 oder 3 Kapitalanlagen und vermietet diese auch fair.
Mhm. Ja, das höre ich so oft. Diese Strategie ist immer wieder spannend, dass ihr das immer wieder bestätigt. Und dass trotzdem immer noch dieses Klischee oft ist, erstmal was Eigenes sich zu besorgen oder anzuschaffen, aber da gilt es natürlich auch eigentlich strategisch vorzugehen, so wie du sagst. Jetzt ist ja so ein bisschen bei uns die Zielgruppe weibliche Führungskräfte oder Frauen, die einfach stärker den Weg auch in Richtung Führung gehen wollen und natürlich ein Stück weit in der Regel, ich will es nicht pauschal sagen, aber oft ein bisschen mehr vielleicht verdienen. Ne? Also auch da gibt es natürlich, kann man nicht pauschal über den Kamm scheren und sich vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen schützen, aber sagen, naja, mir passiert das schon nicht mit der Altersvorsorge. Ja, ich bin da, glaube ich, ganz safe. Ich bin ja schließlich Führungskraft. Ich sage das jetzt so ein bisschen salopp, aber wenn wir rein theoretisch eine Frau haben, Führungskraft, arbeitet in Teilzeit, hat da irgendwo eine Tätigkeit, ihr Mann ist auch Führungskraft, ja, der arbeitet in Vollzeit, der verdient mehr natürlich, deswegen ist sie in Teilzeit, das klassische Modell. Da habe ich ja trotzdem eine Gefahr einfach der finanziellen Abhängigkeit und auch eine gewisse Form, zumindest im Alter, nicht den durch die Teilzeittätigkeit auch eine gewisse Gefahr der Altersarmut oder zumindest nicht genug gedeckelt zu sein. Wie kann ich da für mich die Alarmglocken finden, dass ich auch da bewusst drauf schaue, rechtzeitig da zu gucken? Hast du da besondere Tipps, gerade wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich ganz gut eingebettet?
Also es gibt ganz viele Abhängigkeiten, ja. Also bevor ich auf die du gerade beschrieben hast, komme, sage ich noch mal was zu den Männern. Ja. Und zwar habe ich neulich, ich gucke hier gerade auf meinem Handy, damit ich es genau vorlesen kann, ich finde es aber leider nicht. Ich habe neulich einen Post gesehen von einer Freundin von mir, die auch Führungscoach ist. Und ein Unternehmenschef meinte zu ihr, dass er total gerne Männer mit Familie, also mit Hausfrauen sozusagen einstellt, weil er diese Männer ausquetschen kann bis zum Ende, weil die den Kredit für ihr ein Familienhaus abzahlen müssen und die finanzielle Verantwortung für die ganze Familie alleine tragen, ja. Und das ist tatsächlich was, was ich auch ganz schrecklich finde. Also ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Die Hausfrau zu Hause, die abhängig ist vom Gehalt des Mannes. Oder der Mann, der mit der Keule draußen rumrennen muss und einfach Geld nach Hause bringen muss, um diesen ganzen Zirkus zu bezahlen. Ja, also beides ist einfach wahnsinnig schlimm. Und ich sehe für beide wirklich total den Need, sich finanziell, sich unabhängig aufzustellen. Ja. So, und jetzt zu der Führungskraft. Ich glaube, dass total viele Frauen, so war ich zumindest, denken, vor den Kindern, alles ist gut, ich kann alles erreichen, ich werde hier genauso gut bezahlt wie meine Kollegen und ich muss vielleicht ein bisschen mehr kämpfen, ein bisschen mehr rummeckern, aber ich kriege schon das gleiche Gehalt, ja. Oder vielleicht sogar besser, weil Frauen ja gerade ganz gut auch Unternehmen stehen, ne? Und wenn Unternehmen sagen, sie haben eine gute Frauenquote, sie haben sogar Frauen im Vorstand, Frauen im Aufsichtsrat oder sowas, das ist ja gerade ganz, ganz gut, da hinzukommen irgendwie. Ja? Also es kann auch gerade ein Vorteil sein, eine Frau zu sein. So. Aber sobald ihr Kinder kriegt, ändert sich alles. Das ist so. Das hat jede von uns erlebt, jede, die Kinder hat, hat das erlebt, ist zu diesem Punkt gekommen. Und das heißt nicht, dass das Leben finanziell und karrieremäßig dann für immer vorbei ist, aber man muss sich umorientieren. Ja? Man muss einfach ganz klar zeigen, man ist trotzdem noch Führungskraft. Also man muss einfach mehr um sein Standing kämpfen und die Regeln irgendwie selber aufstellen. Ja? Eine Frau, die zu Hause oder eine Frau, die nicht zu Hause bleibt, bei der der Mann zu Hause bleibt, die kriegt blöde Kommentare. Eine Frau, die weiterarbeitet, der Mann arbeitet auch weiter, die kriegt auch blöde Kommentare. Ja, dieses, wenn du jetzt arbeiten gehst, wofür hast du denn dann Kinder? Also warum hast du Kinder gekriegt, wenn du sie sowieso gleich in die Kita steckst? Ja, das hat auch jede Mutter schon mal gehört. Das hat noch nie ein Vater gehört. Das ist einfach ein schwieriges Thema und ganz viele werden erstmal 1, 2, 3 Beförderungsrunden übergangen. Und auch dieses Thema bei Männern, ne, er hat jetzt ja eine Familie, er muss jetzt mehr verdienen, das habe ich bei einer Frau auch noch nie gehört. Würde mich sehr, weiß nicht, vielleicht hast du da ja eine andere Erfahrung, ja. Also das wäre ja echt so ein Argument, was mich total freuen würde, wenn Frauen sowas in Gehaltsverhandlungen anbringen und das damit dann auch durchkommen.
Ja, genau das Gegenteil. Also ich habe jetzt eher gerade wieder tatsächlich mit einem Freund vor kurzem privat am Wochenende gesprochen und er meinte so, ja, der wird Vater, ja, und er will eine Gehaltserhöhung sich holen und er meinte, ja, ich sag einfach, ich werde ja jetzt Vater. Und dann dachte ich so, ja.
Hat er echt noch gesagt, ja, 2024? Ja. Okay, und dann?
Er hat es jetzt noch nicht, also das Gespräch steht erst an und ich dachte mir, und ich habe dann meinte so, das würde nie eine Frau sagen.
Ja, aber hat er
sagen.
Ja zu dir gesagt.
Ja, er hat zu mir gesagt, er will es sagen, dass er Vater wird und wünscht sich deswegen von seinem Unternehmen, in dem er arbeitet, eine Gehaltserhöhung. Und ich dachte mir so, oder habe auch mit ihm drüber gesprochen, dass das eine Frau würde das nie durch, oder ich will nicht sagen nie, aber in den seltensten Fällen durchbekommen, sondern da ist eher so, ne, Degradierung dann angesagt. Das ist spannend, dass das Argument, also das erlebe ich sehr oft, dass es eigentlich total gegensätzlich ist und auch gerade in Führungsrollen, das kannst du vielleicht auch bestätigen, gerade eher gewollt ist, dass es ein Familienvater ist, auch in höheren Führungsebenen, gerade auch beispielsweise für eine Unternehmensrepräsentanz als Geschäftsführung, da ist es sogar gewollt, dass es ein Familienvater ist, weil er dann gut gesittet aussieht und im Leben steht sozusagen und als Frau ist es eben eher die Herausforderung und das ist genau das Gleiche eben in der Kombination dann auch und das ist so widersprüchlich und leider auch noch in 2024, ja.
Bei uns haben viele Kinder und wir haben eine Frau gerade eingestellt, die hat 3 Kinder und das Kleinste ist 8 Wochen alt. Und das 8 Wochen alte Baby ist bei vielen Terminen mit dabei. Ja? Das ist auch bei Zoom-Meetings, Team-Meetings mit dabei. Aber die Zusammenarbeit funktioniert total super. Aber bei uns im Team gab es Leute, die sich daran echt gewöhnen müssen. Mhm. Und das ist 2024, das fand ich auch verrückt. Und das waren auch Frauen, das muss man auch mal sagen, ja? Die damit ein Thema haben, dass andere Frauen ihr Baby mitbringen, obwohl die ihren Job super machen. Ja. Also 2024, wir sind, glaube ich, noch nicht so ganz wo wir hinwollen.
Nee, wir sind noch nicht locker genug, an vielen Stellen nicht, leider. Weil es würde uns so gut tun, wenn wir alle ein bisschen lockerer miteinander umgehen und mehr Verständnis voneinander haben. So schade. Ich habe ja lange auch ein eigenes Unternehmen gehabt. Also ich hatte so viele Mütter, die bei uns die größten Budgets hatten, weil die einfach so so wirklich, dass die ihre Bereiche gerockt haben, dass ich das so, dass es für mich dieses total gekippt ist, Gott sei Dank natürlich. Und da braucht es halt auch wirklich noch mal mehr Praxisbeispiele, die wir oder Vorbilder vor allen Dingen, die zeigen, dass es geht und nicht nur die Einzelnen. Wir haben an vielen Stellen einfach noch zu wenig sichtbare Vorbilder, die das wirklich auch zeigen. Und da finde ich es toll, dass ihr das macht, dass ihr das wirklich auch anschiebt und natürlich auch mit dem Gegenwind arbeitet. Der gehört ja irgendwo dazu, wie an anderen Stellen auch. Immer wenn sich was verändert, wenn was neu integriert wird, auch im Unternehmen, dann trotzdem dran zu bleiben und zu beobachten, ja, und zu merken, an welchen Stellen sind wir, haben wir echt noch Herausforderungen und damit auch, es ist ja ein Symptom, wo wir wissen, da gibt es auch eine Ursache dahinter, die auch grundsätzlich das Team betrifft und es ist gut, dann auch zu erkennen. Also cool, dass ihr das macht.
Dankeschön. Ja, und ich glaube auch, wir müssen ganz doll an der Gesellschaft arbeiten. Das hört sich jetzt so hart an, aber das geht eigentlich nicht, 2024, so eine Aussage wie, die hat immer ihr Baby mit im Call. Das, das ist, ja genau, und ich frage mich, wie man das hinbekommt. Ne? Also ich glaube, es gab gerade in London so eine ganz tolle Aktion, gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, an der Aktivisten so total, so ganz harten Figuren eigentlich, ne? Auch so Thierry Henry, wie er gerade irgend so ein, ach, sich auf den Boden schmeißt, so aus Bronze, weil er irgendein, was weiß ich, Weltmeisterschaftstor geschossen hat oder so, haben die denen so Babys um den Bauch gebunden. Und ich glaube, man braucht viel mehr Kinder in, also auch in so Business-Kontexten. Ja. Ich will nicht, dass jetzt in jedes Meeting Kinder mitgenommen werden, auf gar keinen Fall. Aber es darf kein Weltuntergang sein, wenn mal ein Kind dabei ist oder wenn, ja, einfach so, wir müssen lockerer mit Familie umgehen. Das Wort locker ist, glaube ich, ganz gut. Und auch mit dem Thema Führung und auch wenn bei Calls die Kinder gerade nebenbei sich Zähne putzen, dann nervt das vielleicht, aber man muss es halt aushalten. Ja, ja, was sollen wir machen? Die Kinder sind irgendwie da und wir wollen sie auch haben und wir brauchen sie auch aus ökonomischer Sicht. Ja. Und dann müssen wir es auch ertragen, dass sie jetzt uns manchmal ein bisschen ablenken.
Ja, ja. Also ich finde, ja, ich würde genau das Gleiche jetzt nochmal einfach doppelt sagen, deswegen mache ich es jetzt nicht. Ich sehe es sowas von genauso. Vielleicht nur so, wir waren wir waren in Skandinavien im Urlaub und da ist es ja so einfach so ein Riesenunterschied, wie die einfach auch eine Familienkultur haben und auch mit Kindern umgehen, sei es im Supermarkt, sei es woanders, also auch, und ich fand es so krass, hier in Deutschland zurückzukommen und dass Kinder so wirklich so zurück, also einfach wirklich das Gefühl haben, sie sind hier nicht gewollt an manchen Stellen, es zerbricht mir das Herz, sei es in der Tram in Berlin, wo Menschen keinen Platz machen, ja, oder sei es irgendwo im Restaurant und ich finde es so, so schade, das ist ja das, was sich dann nachher natürlich auch im Office widerspiegelt, ja, wenn ich das im Privaten schon nicht mag, natürlich mag ich es dann im Office natürlich auch nicht, ja, und das ist was, wie du sagst, da müssen wir uns echt lockerer machen.
Ich kenne das auch aus anderen Kulturen, ganz anders, ja, also mein Vater, der hat viel mit Italien gearbeitet, wir waren immer in Italien bei Geschäftspartnern damals und da war immer die ganze Familie mit am Tisch, ja, und das war im Gegenteil total geschäftsfördernd, weil man direkt so eine private Ebene hatte und das habe ich auch erlebt. Ich hatte mal einen Notartermin, da ist ein Baby durchs Büro gekrabbelt, hat die Schubladen aufgezogen, war ein bisschen unangenehm, aber das ist eigentlich mein Lieblingsnotar, ja, und wir haben eine total gute Beziehung, weil der auch Enkel hat und wir da einfach eine sehr gute Ebene geschaffen haben und ich werde da jetzt immer sehr, sehr gut beraten, wenn ich schwierige Verträge habe.
Also, sehr gut.
Von daher, genau, ich kann das nur, ich glaube, das ist, man darf, also wenn man zu, man kann natürlich auch einfach Business ist Business, knallhart trennen, kann man auch machen, alles gut. Aber ich glaube, wenn man das Private mitnimmt, die Familie mitnimmt, dann kann man auch die Menschen viel mehr erreichen.
Ja, voll gut, ja. Gerade bei so Notargeschichten, wo es ja doch oft sehr trocken ist, also aus meiner Erfahrung, also
genau.
Da
man muss ja nur
brauchst
zuhören.
Manchmal vielleicht wirklich das ein oder andere krabbelnde Baby oder was ein bisschen Stimmung reinbringt. Jetzt ist das, also viele sind ja natürlich angestellt, ja, und das Rentensystem, ich glaube, da brauche ich jetzt keine Prognose von dir abfragen, die ist uns, glaube ich, allen klar. So das klassische Rentensystem wird wahrscheinlich viele von uns nicht auffangen können, zumindest nicht, wie wir es gern hätten oder wie es auch teilweise prognostiziert ist. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen wissen, dass gerade, wir haben schon so ein bisschen reingesprochen, Immobilie, man kann schon mit 8.000 oder 10.000 Euro starten. Was sind so typische, vielleicht bevor wir damit anfangen, was sind so typische Mythen, die vielleicht auch Frauen haben oder Glaubenssätze, negative, limitierende, weshalb sie es so ein bisschen vor sich auch hinschieben, wirklich es anzugehen? Gibt es da etwas, was dir immer wieder auffällt?
Also Mythos Nummer eins ist, um in Immobilien zu investieren, musst du reich sein. Und das ist eigentlich der krasseste Mythos, weil es eigentlich eher umgekehrt ist. Immobilien machen dich reich. Also das ist auch ein bisschen platt, ein bisschen Tony Robbins-mäßig, aber da ist schon viel dran, ja. Also du kaufst einfach mit wenig Geld. Also das Gute an Immobilien, also warum auch Immobilien versus ETFs und Aktien. Mhm. Bei Immobilien hast du den Hebeleffekt. Ja? Bei Immobilien wird dein Geld gehebelt. Also du kannst normalerweise, also wenn man so investiert, ja, also das ist nicht immer so, aber es ist so eine Regel, die man so beim Investieren anwenden kann. Man bringt 10% Eigenkapital mit, also 10% eigenes Geld, und den Rest leiht man sich von der Bank. So, wenn man 10.000 Euro hat, kann man also eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen. Und dann sollte die Miete eben so hoch sein, dass sie die Kosten für den Kredit bezahlt, also Zins und Tilgung. Und dann lässt man die Wohnung liegen, 20, 25 Jahre, ist ewig, ich weiß, aber dann ist sie abbezahlt und dann kann man sie verkaufen, die hat sich im Wert verdoppelt oder wie auch immer, und oder man vermietet sie einfach, ja, und bekommt darauf die Rendite, und man hat dann quasi aus 10.000 Euro sehr, sehr, sehr viel mehr gemacht. Und das ist der Gag an Immobilien versus ETFs und Aktien, weil das ist auch so ein Rumor, den alle sagen, ETFs und Aktien werfen sehr viel mehr Rendite ab. Wenn man sich das anschaut, über 30 Jahre, ist das aber nicht unbedingt so. Also weil man eben mit dem, also auf das eingesetzte Kapital, ne? Wenn ich ETFs kaufen will für 100.000 Euro, muss ich auch 100.000 Euro bezahlen. Ja. Wenn ich eine Wohnung kaufen will für 100.000 Euro, muss ich 10.000 Euro bezahlen. So, das ist, glaube ich, der Trick.
Mhm. Ja, das heißt, ich arbeite mit Fremdkapital, und das macht dann den Riesenunterschied.
Genau. Die Verena Pauster hat mir in irgendeinem Post gesagt, dein Geld ist deine beste Mitarbeiterin. Und dem kann ich echt nur voll zustimmen. Ja? Also wenn man weiß, wie man das Geld, darauf sollte man, glaube ich, Acht legen, dass man sein Geld smart investiert und sich überlegt, wo lege ich es an, sodass es mir für mich arbeitet.
Mhm. Cool. Magst du ein bisschen was zum Happy Immo Club erzählen? Also wann macht es Sinn, da einzusteigen? Wie funktioniert das? Also gerade wenn ich jetzt so ein bisschen das Bock habe, mich mit dem Thema Immobilien zu befassen, für wen ist das Richtige?
Also, der Happy Immo Club ist für alle Frauen genau das Richtige. Eigentlich ist es für alle Frauen das Richtige. Also bei uns gibt es Frauen von 18 bis Ende 60, die mitmachen. Man muss sagen, ab 60 ist es schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, aber auch dann ist es ab Ende 50, also mit 60, ja, es ist schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, weil die Banken einfach knallhart sagen, da gibt's nicht mehr so viel Arbeitszeit, die zur Not den Kredit abbezahlen kann. Aber auch da sind wir kreativ und finden einfach oft Wege, wie das doch geht. Zum Beispiel, wenn man Kinder mit ins Boot holt oder man macht über mehr Eigenkapital, wie auch immer. Also der Club ist offen für alle Frauen, die sagen, ich will jetzt einen Haken dran machen an das Thema Altersvorsorge. Ich will jetzt investieren, ich will auch wissen, wie das geht. Und der ist aber auch da für die Frauen, die sagen, ich habe das Geld aber noch nicht. Weil der Happy Immo Club funktioniert so, ihr macht bei uns einen kostenlosen Online-Workshop mit. Ihr guckt, ob ihr uns mögt, ja, Maya und mich. Weil das ist wichtig, dass ihr uns sympathisch findet und Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten. Weil dann geht's los. Dann kriegt ihr 390 Minuten Videomaterial von uns. Wir haben 11 Folgen, also 11 Folgen zum Kauf deiner Immobilie. Da geht es um Finanzierung, um die ganzen Dokumente. Wir erklären alles, was im Grundbuch steht, ja, wie ein Kaufvertrag sein muss. Wir sagen auch Technikcheck, wie geht eine Besichtigung, was musst du da machen, all diese Sachen. Mhm. Und den kannst du dir angucken, wann immer du willst, in deinem eigenen Tempo. Aber alle 2 Wochen gibt es einen Call mit Maya oder mir. Und da kann man teilnehmen, muss man auch nicht. Die werden auch aufgezeichnet. Und da kann man alle Fragen stellen. Ne? Da kann man sagen, ich habe jetzt hier eine Wohnung, so und so sieht die Kalkulation aus. Wie findet ihr die? Und dann gehen wir das durch. Ah, cool. So. Und das Beste an unserem Club ist aber, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, also wir sind ein Club auf WhatsApp, da sind viele hundert Frauen drin, und es gibt Untergruppen, ja, also für jeden Monat startet ein neuer Kurs, da gibt es immer eine Untergruppe, die sind dann viel kleiner, 30, 40 Leute, und da kann man auch jede Frage stellen, ja, also wir haben auch Expertinnen in unseren WhatsApp-Chats mit drin, eine Mietrechtlerin, eine Technikexpertin, also ich ist Architektin, Bauingenieurin, eine Finanzierungsexpertin, und da kann man dann auch direkt sagen, ja, ich bin jetzt hier in der Wohnung, ich habe hier so einen komischen Fleck, ich schicke mal das Video, und dann antwortet jemand und sagt, was die richtigen Fragen sind, die man stellen muss. Ja, ist das jetzt Schimmel oder nicht? Oder was muss man machen, um rauszufinden, ob das Schimmel ist? Also das ist ziemlich cool. So.
Ja, cool. Cool, das heißt, wenn ich irgendwie im Alltag eine Frage habe, die ich gerade dringend irgendwie mal zumindest ein Feedback mir wünsche, dann ist da einfach eine Community und auch Experten, so wie du es beschrieben hast, die mir helfen können. Ja, cool. Cool. Genau. Also vielleicht kriegen wir den einen oder anderen mobilisiert. ja. Vielleicht auch mich, mal gucken.
Genau, ja. Ich würde mich total freuen. Ja. Guck dir das doch mal an. Also mach mal mit bei unserem nächsten kostenlosen Online-Workshop, weil das ist wirklich cool. Also ihr könnt das auch einfach testen, und ihr habt 14 Tage sowieso Rückgaberecht und so. Aber das ist wirklich eine tolle Community, und da sind auch immer ganz tolle Frauen dabei. Und da gibt es auch richtig spannende Diskussionen, ja, auch um das Thema Ehevertrag oder ETFs oder was auch immer, ja, wie man sich eben so aufstellen sollte.
Sehr gut, da kann man, glaube ich, auf jeden Fall was dazu lernen, denn ich habe auch vielleicht so als kleines Randnotiz, ich habe schon für nächstes Jahr mein Thema, ich habe immer so ein Jahresthema, was ich mir setze, und das wird tatsächlich Immobilien, das habe ich schon vor kurzem festgesetzt, weil ich hatte es mal auch mit Aktien und sowas gemacht, weil ich merke, wenn ich mich ein ganzes Jahr damit widme, dann wächst das gut und vielleicht ist das ein guter Start auch für mich. Ja, cool.
Ah, das wäre super. Wir machen auch Anfang des Jahres ein Vor-Ort-Bootcamp. Ein Wochenende wird das sein zum Thema Immobilien. Kannst ja. Dich bist du gerne eingeladen zu. Also vielleicht ist das, weil wir uns auch gedacht haben, das ist so ein das Thema, man setzt sich ja immer Ziele für ein Jahr und das ist so unbefriedigend, wenn man das ganze Jahr mit sich mitschleppt und die Ziele da keinen Haken dran kriegt. Deswegen haben wir gesagt, am Anfang vom Jahr setzen wir uns hin intensiv und gucken, dass die Frauen Wohnungen kaufen.
Ich werde das mal beobachten. Ein bisschen stärker. Sehr cool, sehr cool. Ich habe noch 3 letzte Fragen an Anaïs persönlich, also ein bisschen persönlicher. Zum einen finde ich es immer spannend, was ist so dein Lieblingsort zum Arbeiten? Ist dein Camper? Oder?
genau, also wahrscheinlich mein Wohnmobil oder mein genau, jetzt haben wir einen VW-Bus. oder mein Bett. Okay. Ich arbeite total gerne im Bett oder so auf dem Bett oder so. Genau, das ist wirklich mein Lieblingsort. Oder auf einer Sonnenliege im Sommer sowieso auf der Dachterrasse.
Ach, ja.
Genau.
Ja, cool. Ja, Sonnendachterrasse, das klingt auch super. was ist dein letztes Buch, was du gelesen hast?
Mein letztes Buch, was ich gelesen habe. Ich lese gerade so französische Krimis, Fred Vargas, was auch ziemlich spannend ist, weil das nämlich eine Frau ist, die unter einem männlichen Namen veröffentlicht, weil sie damit mehr meint, erfolgreicher zu sein. Scheint wohl auch so zu sein.
Ah.
Genau.
Ah, spannende Geschichte. Also sie veröffentlicht bewusst als Mann?
Also sie veröffentlicht so neutral. Die heißt, glaube ich, wahrscheinlich Frederik, weil ich weiß nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall ist ihr Künstlername Fred Vargas und da ist die Assoziation erstmal ein Mann, genau. Und damit hat sie gestartet, tatsächlich aus dem Grund, weil männliche Autoren eben erfolgreicher sind und mehr wahrgenommen werden.
Krass,
ne? Aber die ist jetzt schon die erfolgreichste französische Krimi-Autorin, glaube ich. Ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube, wenn nicht sogar Europa, also sie ist sehr erfolgreich.
Cool, wow, spannender Insight. Du hast sehr viele verschiedene Bereiche und bist, glaube ich, auch Mama von 3 oder 4 Kindern? 4?
3, genau.
Wow. Was entspannt dich so sofort im Alltag? Was hilft dir?
Also mir hilft viel Yoga. Yoga und Meditation.
Ja.
Oder Joggen gehen. Also morgens gehe ich immer joggen und eigentlich, ich mache es zu selten, ehrlich gesagt, aber wenn mir was wirklich hilft, dann ist es Meditation.
Ja, geht mir genauso. Cool. Dankeschön, Anaïs. So schön, dass du dabei warst. Und ich habe auf jeden Fall für mich persönlich schon mal viel mitgenommen und bin mir ziemlich sicher, unsere Hörerinnen werden auch ganz viel mitnehmen. Und wir verlinken alles in den Shownotes, vor allen Dingen auch zum Happy Immo Club, sodass ihr da schauen könnt, ist das was ihr vielleicht so schnell wie möglich angeht. Denn lieber jetzt als später. Und vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Tschüss. Tschüss. Dankeschön für das Interview.
Vielen Dank, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn du diese Episode inspirierend und hilfreich fandest, hinterlasse unbedingt eine positive Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit Freundinnen oder Kollegen. Bis zur nächsten Folge.